Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln. Und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch. Denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge. Bevor es gleich mit dem Gespräch losgeht, kurz zu einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar zum Thema Zecken. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade einige Augenbrauen nach oben gehen, aber es ist so, dass es in meinem Bekanntenkreis mehrere Betroffene gibt, die infolge eines Zeckenstiches ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen haben, bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Und deshalb freue ich mich, dass der Sponsor dieser Episode, Pfizer, sich für das Thema Zeckenvorsorge einsetzt und darüber in seinem Online-Magazin #heuteraus informiert. Das ist zu finden unter leidenschaftnatur.de. Ob beim Reisen oder auch beim Outdoor-Sport, Vorsorgemaßnahmen gegen Zeckenstiche sollten für jeden von uns, der oder die viel und gern draußen ist, einfach mit dazugehören. Vorsorge, das kann bedeuten, die richtige Kleidung zu wählen, sich mit Insektenabwehrsprays einzusprühen, die Haut, etwa nach einem Spaziergang in der Natur, gründlich nach Zecken abzusuchen oder sich auch gegen FSME impfen zu lassen. Das ist eine Erkrankung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems, die durch Zecken übertragen wird, nicht heilbar ist, schwere gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensgefährlich sein kann. Also smart sein und vorbeugen. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.leidenschaftnatur.de oder zecken.de.
Ich steckte einfach in diesem Schneefeld fest. Also ich bin da kaum herausgekommen. Ich hatte mir den Fuß eingeklemmt. Also ich hing eigentlich die ganze Zeit an irgendwelchen Steilhängen. Unter mir mehrere hundert Meter der Abgrund oder irgendwie ein Fluss. Und ich dachte immer, Christine, warum machst du das eigentlich? Absolut spektakulär. Also man denkt überhaupt nicht, dass man in England ist. Du siehst ja auch keine Zivilisation oder sowas. Ne? Da sind keine Ortschaften oder sonst was. Du bist da mitten in der Prärie. Und also hätte ich nie erwartet von England.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Über 45.000 Kilometer hat Langstreckenwanderin Christine Thürmer mittlerweile zu Fuß zurückgelegt. Und damit ist sie die meistgewanderte Frau der Welt. Doch damit nicht genug der beeindruckenden Zahlen, denn mindestens genauso beeindruckend sind die Verkaufszahlen ihrer Bücher. Zwei hat sie bisher geschrieben und beides sind Bestseller. Laufen, Essen, Schlafen und Wandern, Radeln, Paddeln. In ersterem erzählt sie von ihren Fernwanderungen durch die USA, in letzterem von ihren Abenteuern in Europa. Und genau über diese Themen hat sie auch bei ihren beiden bisherigen Auftritten hier im Weltwach-Podcast gesprochen. Das war in Folge 68 und 76. Bevor es losgeht, wieder einmal ein kurzer Hinweis für die Mitglieder des Weltwach Supporters Club. Für euch gibt es eine zweite neue Folge mit Christine Thürmer, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Sie ist vor wenigen Tagen erschienen. Es ist eine Weltwach Plus Episode und es geht darin um fernwandernde Frauen, also Frauen unterwegs auf Long Distance Trails und um die Erfahrungen und Einschätzungen von Christine zu diesem Thema. Wem all das noch immer nicht genug ist, der oder die hat bald auch die Chance, Christine Thürmer live zu erleben, und zwar live im Gespräch mit mir. Wir veranstalten nämlich gemeinsam ein Weltwach-Live-Event, und zwar Ende April 2020 in Düsseldorf. Alle Informationen dazu und auch die Tickets gibt es auf www.weltwach.de in der Rubrik Events. Ein allerletzter Hinweis: Dies hier ist eine besondere Folge, man kann fast schon sagen eine Doppelfolge, denn im Anschluss an mein Gespräch mit Christine gibt es noch ein weiteres Gespräch und zwar mit einem Hörer, Dominik. Er hat mir vor einiger Zeit geschrieben, dass die Berichte meiner Gäste ihn nicht nur bereichern, sondern auch ganz konkret zu einer tollen Reise inspiriert haben. Und da wollte ich mehr drüber erfahren, genauso wie ich insgesamt mehr über euch erfahren möchte, die Weltwach-Hörerinnen und Hörer, und darüber, was ihr für euch aus der Show zieht, wozu sie euch ermutigt, welche Fragen die unterschiedlichen Episoden in euch aufwerfen und dergleichen mehr. Und deshalb möchte ich auch euch dazu auffordern, mir eure Geschichten zukommen zu lassen. Am besten per Direct Message auf Instagram mit zum Beispiel einem schönen Bild und erzählt mir einfach und zeigt mir, zu welchen Abenteuern Weltwach euch inspiriert hat, welche Weltwachen-Momente ihr unterwegs hattet oder gern auch, wo und wie ihr Weltwach gern hört. Und einige dieser Impressionen und Stories werde ich dann sehr gern bei Weltwach auf Instagram teilen und einigen von euch auch ein kleines Dankeschön dafür zukommen lassen. Also wie gesagt, bleibt bis zum Schluss dieser Episode dran. Jetzt geht es aber erst einmal endlich los mit Christine Thürmer. Hallo Christine, willkommen zurück vom letzten Trail. Welcher das war, werden wir gleich erfahren. Und vor allem willkommen zurück bei Weltwach.
Hallo Erik.
Zweimal warst du schon bei mir zu Gast und was wir damals noch nicht wissen konnten, jetzt aber wissen, ist, du bist eine der absolut beliebtesten Weltwachgäste und zwar überhaupt.
Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, okay?
Ja, ich sehe das ja an den Abrufzahlen, ich habe das auch gesehen, ich habe ja zur 100. Folge eine Umfrage gemacht, auch da ist das relativ deutlich geworden.
Ja.
Und wenn ich daran denke, dass ja, also du hast bisher zwei Bücher geschrieben, die sind beide Bestseller geworden, jetzt kürzlich wurdest du ja noch bei den Discovery Days als erstes und dann auch noch El Mundo, das ist auch so ein Festival, beides Vortragsfestivals und auf beiden Festivals hast du den ersten Preis jetzt auch noch für deinen Vortrag bekommen und ja, da frage ich mich, also Erfolg, wohin man blickt, was ist denn dein Geheimnis? Wie machst du das alles?
Naja, also wenn ich jetzt mal auf die Festivals gehe, ich muss sagen, ich habe bei El Mundo nur den Publikumspreis gekriegt. Also ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Ne? Ich glaube, das liegt daran, dass ich eine der wenigen bin, die in dieser ganzen Outdoor- oder Reisebranche also ganz viel mit Humor macht und vor allen Dingen, die sich ständig selber auf die Schippe nimmt. Also ich nehme mich halt überhaupt nicht ernst und veräpple mich eigentlich die ganze Zeit selbst. Und ich glaube, das finden die Leute halt sehr sympathisch.
Das kommt gut an.
Das denke ich auch, ja.
Sehr schön. Ja, gut ankommen ist ja ein wichtiges Motto für dich, auch wenn es um die vielen Fernwanderwege geht, die du in Angriff nimmst. Und da hast du einige gemacht wieder, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Unter anderem zum Beispiel den Greater Patagonian Trail. Den hast du im Winter 2018 bis 2019 durchlaufen, richtig?
Genau,
okay. Letzten Winter. Ja. Darüber würde ich gern sprechen, weil ich habe das ein bisschen auf Facebook verfolgt. Das sah, ich will erst mal sagen, interessant aus, weil ich noch nicht zu viel vorwegnehmen möchte.
Ja, es war auch interessant, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja.
Ja, fangen wir mal so an. Was ist das denn für ein Trail? Wo führt der lang und was hat dich an ihm gereizt?
Also das erste Problem ist schon mal, dass es eigentlich gar kein Trail ist. Das ist das, was ich zwar schon vorher wusste, aber in der ganzen Konsequenz mir jetzt unterwegs klar wurde. Also ich fange mal an, wo dieser Trail eigentlich herkommt. Das ist die Idee eines Deutschen namens Jan Dudek, der als Ingenieur durch die Weltgeschichte reist und auch sehr lange in Chile gelebt hat. Dort hat er auch seine chilenische Frau Mayin kennengelernt und die beiden sind halt total outdoor-begeistert und sind halt immer wandern gegangen, aber da gibt's halt so gut wie keine offiziellen Wanderwege. So, und Jan, so als Ingenieur, hat dann natürlich immer so geguckt, man ist ja da modern unterwegs und hat so auf Google Earth geguckt und festgestellt, da gibt's ja jede Menge auf diesen Satellitenbildern, da gibt's ja jede Menge Wege. Aber die sind auf den Karten überhaupt nicht eingezeichnet. Ja, klar, das sind so Viehtreiberwege, wo die halt im Sommer das Vieh oben auf die Berge treiben, im Herbst dann wieder zurück. Und die verbuschen so langsam, weil halt natürlich die da auch Landflucht haben und nicht mehr so viel Landwirtschaft da betreiben. Und dann hat er also angefangen, diese Wege da abzugehen und zu erkunden, hat festgestellt im Laufe der Jahre, er hat ein wahnsinnig großes Netzwerk entwickelt, also wo man quasi wirklich von den Vororten von Santiago de Chile bis nach Feuerland laufen kann. Und da gibt es natürlich nicht nur eine Hauptroute, die er da festgelegt hat, sondern also wirklich Dutzende von Nebenrouten. Also das Routennetzwerk hat paar 10.000 Kilometer insgesamt. Hauptroute ist etwa so 3.000 Kilometer. So, und da gibt's also einen nördlichen Teil, der in der Nähe von Santiago ist. Da kann man noch die ganze Zeit eigentlich ganz gut laufen. Und weiter im Süden gibt's dann halt sehr viele Fjorde und Flüsse, da muss man dann ein Packraft mitnehmen. So, und ich dachte, naja, mit den Packraften, da wartest du lieber noch mal ein bisschen. Jetzt probierst du erstmal so die Wanderroute. Und ich dachte, naja, also mich kann so nach den amerikanischen Trails jetzt nicht mehr viel erschrecken. Also bin ich da jetzt mal voller Vorfreude hingefahren. Ja, und dann ging's los.
Vorfreude ist ein gutes Stichwort. Was hast du dir denn von diesem Trail erhofft? Was hast du von ihm erwartet?
Naja, wirklich grandiose Natur, also wirklich spektakuläre Landschaft. Das war auch so. Also das hat sich auch tatsächlich bewahrheitet. Was ich so ein bisschen unterschätzt hatte, war der Schwierigkeitsgrad des Ganzen. Und das ging also eigentlich gleich am ersten Tag los. Also ich kam dann nach in Santiago an, hat auch alles wunderbar geklappt, bin dann also weitergeflogen nach Osorno und bin da dann auf den Trail, auf die erste Etappe eingestiegen und hatte noch Glück. Ich habe also zwei so ein Schweizer Pärchen über die entsprechende Facebook-Gruppe kennengelernt, die da auch da gerade rumgewandert sind. Das heißt, wir sind die erste Etappe zusammengelaufen. So, und begann dann schon mal, dass wir überlegt haben, na, wie laufen wir denn jetzt so am ersten Tag? Und ich guckte so auf die Karte und es waren so 25 Kilometer und okay, 1500 Höhenmeter, aber dachte ich, das ist nicht weiter schlimm, das schaffe ich schon, ne? Also dachte ich so locker flockig, also das laufen wir doch am ersten Tag. Und die beiden, die schon eine oder zwei Wochen da unten waren, guckten schon etwas entgeistert, meinst du, das klappt wirklich? Und ich dachte, naja, ich sah da jetzt keine großen Probleme. So, und am nächsten Morgen, ich hatte also meinen Wecker gestellt, weil ich immer so langsam unterwegs bin, und dachte, ich laufe dann schon mal vor. Ja, und dann ging es also schon mal los. Also wir starteten da so auf relativ, oder ich startete da auf relativ niedrigen Höhen. Und das ging dann über so Pfade hoch, also da weiß ich, wie viele Jahre da schon keiner mehr gewesen war. Und das war mir auch nicht klar, alles mit Bambus überwachsen. Was mir auch nicht klar war, ist, dass der Bambus gerade blühte. Und was mir am allerwenigsten klar war, dass ich gegen das Zeug allergisch bin. Also nach einer Stunde konnte ich echt kaum mehr aus den Augen gucken. Also ich habe dann so Fotos, wo ich also so eine Glüsen habe. Ne? Also es ist wirklich furchtbar. Ich dachte schon, muss ich jetzt hier vom Trail, muss ich zum Augenarzt, was ist hier los? Ne? Und man musste also ständig über runtergefallen oder umgefallene Bäume klettern. Also es war furchtbar. Dann kamen die beiden auch irgendwann mal an. Ich sagte, na, jetzt haben wir den Bambus hinter uns, jetzt ist ja alles irgendwie gut, jetzt kommen wir ins freie Gelände. Das war gerade mal eine halbe Stunde schön, dann begann der Schnee. Also wir waren ja jetzt, es war Anfang Dezember, also dort ist ja andere Hemisphäre, das heißt, da war gerade Frühjahr und es lagen halt noch Unmengen von Altschneefeldern. Ne? Und glücklicherweise waren das beide Schweizer, also halt sehr bergerfahren, und dann ging das wirklich mit Stufenschlagen da, also steil hoch und halt keine Wege und nichts. Und ich war da schon halb verzweifelt, also mir war schon klar, so richtig mit der Etappenplanung, das wird jetzt irgendwie schwierig. Dann war man nun endlich oben angelangt, dann begann also nun der Wind, also raus in Bambus rein in den Wind, aber ich dachte, okay, das kann jetzt nicht so schwer sein, jetzt laufen wir da also einfach nur den Kamm entlang, ne? Ja, von wegen, also dann kam so ein Fels-Outcrop, ich weiß nicht mehr auf Deutsch, so eine Felsformation. Naja, und links konnte man nicht außen rum, da lag also wirklich ein riesiges Schneefeld und es ging steil runter. Rechts war es genauso steil, aber halt noch felsig, also sind wir da halt reingeklettert. Und also es war so schlimm, wir standen dann da mittendrin und sind eigentlich weder vorwärts noch rückwärts gekommen. Also wir standen da überall, ging steil runter. Und ich dachte, Christine, wo hast du dich jetzt da rein manövriert, ne? Und also glücklicherweise, die beiden waren ja wirklich sehr, sehr fit, haben wir dann auch da einen Weg gefunden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da mehr auf dem Hintern runtergerutscht als gegangen. Und mein absoluter Tiefpunkt war dann hatten wir diese Felsen da nun überwunden. Und da war wieder Schneefeld und wir mussten halt 50 Meter über das Schneefeld absteigen. Und ich war schon so wackelig auf den Knien, also Ende vom Lied ist, irgendwann haben die Stufen nicht gehalten und ich bin halt wirklich 10 Meter dieses Schneefeld runtergerutscht. War jetzt nicht dramatisch, also ich wäre jetzt auch unten nach 100 Metern auch im Schnee aufgekommen, also war jetzt nicht lebensgefährlich. Aber irgendwann, ich war dann nur noch fertig mit der Welt, ich hing da. Man ist dann ja auch patschnass, wenn du da diesem pappigen Altschnee da rumhängst. Und ich weiß noch, die letzten Kilometer, wo wir dann noch gelaufen sind, um einen Zeltplatz zu finden, also ich habe mich ständig hingelegt, also eigentlich einfaches Geländer, ich bin ständig einfach umgefallen, ich war einfach so fertig, das war mir seit Jahren nicht mehr passiert, also kam alles zusammen, total schwerer Tag, Jetlag, Klimaumstellung, und ich dachte, okay, also das war dann der Einstieg auf den Greater Patagonian Trail. Und so ging es dann quasi weiter, ja.
Also das war Tag 1,
wohlgemerkt. Das war Tag 1, ja.
Was hast du dann gedacht, als du an diesem Abend im Zelt lagst und gedacht hast, ja, okay, das war in der Tat Tag 1?
Ja, ich wusste ja aus der Trail-Beschreibung, also Jan als Ingenieur hat also ein wunderbares Wanderführer geschrieben, also wie so ein Pflichtenheft aufgebaut, das Ding ist einfach großartig. Und ich wusste, was da ja noch an Vulkanbesteigungen und Flussüberquerungen auf mich zukommt. Und ich dachte schon, oha, na mal schauen.
Ja, ich erinnere mich an unsere bisherigen Gespräche, da hast du dich ja eigentlich immer sehr schön so als diesen Happy Hiker beschrieben, alles easy, alles cool, alle anderen, die immer davon sprechen, was das für ein Extremsport sei, die übertreiben völlig. Hast du dich da schon manchmal dann gefragt, so gerade in den ersten Tagen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja kurz vor Weihnachten. Ich habe dann immer, wenn ich in der Stadt war und WLAN hatte, also mit meinen Freunden in Deutschland geskypt und habe, also ich habe nur rumgejault, also wie schrecklich das ist und habe auch gesagt, will ich hier wirklich mein Leben riskieren und will ich das wirklich machen? Und habe dann aber für mich dann auch beschlossen, okay, also es war ja kurz vor Weihnachten und ich wollte jetzt auch nicht an Weihnachten allein in Deutschland rumhängen, also Flug umbuchen und dachte, okay, also du gibst dem jetzt noch eine Chance bis Weihnachten und Silvester und wenn es dann jetzt immer noch nicht besser wird, dann musst du wirklich einfach in den Sack hauen, weil das, ich wollte jetzt auch nicht mein Leben riskieren. Ne?
Wie hat sich's denn dann weiterentwickelt? Wurde es besser?
Also erstmal wurde es noch schlimmer. Also Tag 2 kam dann eine Flussüberquerung und dann auch die Moskitos. Also dann haben die beiden, sind dann auch alleine weitergewandert. Also ich hatte da nur so Highlights, wo mir auch klar wurde, wie abgeschieden ich dann da war. Also am Tag 3 musste man über einen großen Fluss, über einen großen See rüber, den Lago Todos los Santos. Und die beiden sind dann mit ihrem Packraft gepaddelt. Ich hatte ja keins, also ich musste da nun einen Einheimischen dort bitten, mich darüber zu fahren. Das ist jetzt auch nicht ganz billig. Und ich hatte den also bei Handy angerufen, da gab es sogar Handyempfang. Seine Tochter hat das in Empfang genommen. So, und als ich dann da anmarschiert kam, kam mir besagter Mensch also auf dem Pferd entgegen. Da kann man sich nicht verwechseln, weil da ist sonst keiner. Und er guckt so, ja, du musst doch jetzt dieser, wenn sehen wir, ich so, ja, aber was machst du eigentlich hier? Du müsstest doch jetzt auf mich warten. Ja, sagt er, wir haben uns da wohl im Tag vertan. Sag, ist ja schön, ne? Kannst du mich denn da trotzdem rumfahren? Also hin und her, ja, sagt er, also kann er machen. Und meinte dann so schön, naja, lauf schon mal los, ich komme dann nach. So in 3-4 Stunden, sage ich, was heißt 3-4 Stunden? Da sind nur 8 Kilometer. Ja, sagt er, du wirst das schon brauchen. So, also da lief ich da los. Ich brauchte wirklich für die 8 Kilometer, ich glaube, irgendwie 3,5 Stunden. Und kam dann also an dem verabredeten Strand an und dachte, wo ist der Mann jetzt mit seinem Pferd? Ne? Und er kam dann auch, also A, der mir dann erzählt, er musste sein Pferd parken. Und er hat dann also sein Boot geholt. Und muss das also frisch betanken und alles. Und dabei ist mir da erstmal klar geworden, als er das Boot da so frisch fertig gemacht hat, ja, der hatte an der linken Hand, hatte der keinen einzigen Finger mehr. Und ich guckte da so, also der war total, das hat man ihm so gar nicht angemerkt. Und dann dachte ich, warum hat er keine Finger mehr? Und das ist mir klar geworden, wenn hier irgendwie ein Arbeitsunfall ist mit Machete oder sonst wie, der ist ja irre weit weg von allem. Und wir saßen dann auf dem Boot, also alleine die Bootsfahrt, also die mir wahrscheinlich irgendwie Bandscheibenprobleme bereitet hat, weil das Boot immer so dotz, dotz, dotz immer auf dem Wasser da aufgekommen ist. Da habe ich ihn gefragt, sag mal, wenn du jetzt mal einkaufen gehen willst, wo gehst du da hin? Naja, sagt er, einkaufen gehen, das sind 4 Tage. Also ich muss erstmal mit dem Pferd zu dem See reiten, dann muss ich über den See drüber und dann muss ich auf den Bus warten am nächsten Tag und dann geht es einen Tag in die Stadt, dann gehe ich einkaufen und dann das Ganze wieder retour. So, da war mir klar, also warum der keine Finger mehr an den Händen hat. Ja, dann stand ich da also am anderen Ufer und das war dann irgendwie Tag 3 oder 4.
Hast du denn in dieser Zeit irgendwie mal Hassgefühle auf Jan entwickelt, der das alles erfunden und dir angetan hat?
Überhaupt nicht, der hat ja gar nichts erfunden, der schildert das auch immer in blühenden Farben und warnt auch immer alle Leute.
Er warnt alle Leute, okay.
Ja, ja, er versucht die auch immer da entsprechend abzuschrecken. Ich habe das irgendwie nicht so wirklich ernst genommen. Also der absolute Tiefpunkt kam dann auch also so kurz vor Weihnachten. Da gab es wieder so eine Vulkantraverse, wo ich dann dachte, jetzt probierst du mal eine von Jans Alternativrouten aus. Habe ich noch mit ihm telefoniert und er sagte, ja, das sieht also ganz toll aus da, die Wegstrecke, das muss so, geht da außen rum auf dem Berg, ist dann auch nicht so schwierig, musst du nicht so viel die steilen Lavahügel hochschreiten. Ne? Ich da aus dem Bus ausgestiegen und die Leute im Bus sagten schon, nee, hier nicht aussteigen. Und ich dachte, ja, ich mach das mal. Und alle so, nee. Und der Busfahrer war, dann lass die doch gehen, wenn die so doof ist. Ne? So, und ich laufe dann los, es wurde auch schon so langsam dunkel, so 8 Kilometer und wundere mich immer, das war so eine Dirt Road, warum kommen da Autos entgegen, ne? Ja, und so kurz vor Sonnenuntergang kam ich dann in eine Straßensperre, da steht dann so ein Security-Posten, grinst mich an und sagt hier nicht weiter. Hier wohnt der ehemalige Präsident von Chile, das ist Privatgelände, hier kommst du nicht weiter. Sag ja prima, warum sagt mir das keiner vorher? Da sagt er, wir haben die auf den Kameras schon kommen sehen. Ja, da dachte ich, super, das ist ja schon dunkel. Und er sagte, ja, aber sag, wo soll ich denn jetzt bitte zelten? Da sagt er, hier nicht, ist alles eingezäunt, du musst leider wieder alles zurück. Also ich dann wieder 2 Stunden da zurückmarschiert und dann nochmal 2 Stunden im Dunkeln da die Straße entlang, bis ich dann endlich an so eine Hütte kam, wo also auch die Leute dann übernachten, die da den Aufstieg auf den Vulkan machen. Und da habe ich da noch den armen Hüttenwirt herausgeschreckt, der dachte, wer kommt denn nachts, also es war kurz vor Mitternacht noch an, der hat mir dann auch aus Mitleid seine so eine billige Unterkunft gegeben. Also prima, dann am nächsten Tag wusste ich, okay, ein Tag ist das Wetter schön und am nächsten Tag wird es echt schwierig. Und ich fragte, na, wie ist das jetzt mit der Traverse? Ja, sagt er, halt viel Schnee, aber man kommt drüber, es waren auch schon Leute drüber und ruf mich in jedem Fall an, wenn du durch bist, also weil, dass wir uns keine Sorgen machen. So, also ich dann da losmarschiert, ging auch alles ganz wunderbar, also was heißt wunderbar, also man musste da halt mit GPS da über Schneefelder lavieren und ich weiß nicht, was schlimmer ist, Schnee oder Lava, also beides war sehr schwieriger Untergrund. So, Tag 1 wunderbar, hatte auch einen schönen Zeltplatz. Tag 2 wusste ich, okay, ich muss jetzt wirklich Gas geben, um von diesem Hochplateau runterzukommen, weil es wird jetzt, das Wetter wird jetzt schlecht. Ich muss unter die Baumgrenze. So, und das ging auch wunderbar gut. Ich also bei Sonnenaufgang da los und halt wieder diese Altschneefelder und dann kam halt ein Lavafeld nach dem anderen. Die sind unheimlich schwer zu laufen und vor allen Dingen waren die zu einem Unglück teilweise noch schneebedeckt. So, und dann zog auch schon das schlechte Wetter auf. Ich wusste jetzt, oder es zog sich halt endlos. Ich habe jetzt noch mindestens 2 Stunden und jetzt musst du mal Gas geben. Und dann passierte wirklich der GAU. Ich bin dann in so ein Altschneefeld bis zur Hüfte eingebrochen. Und zwar nur mit einem Fuß. So, ich erstmal total erschreckt und erstmal total Glück. Ja, nichts gebrochen, also tat auch nichts weh, alles super. Und das Problem, was hat sich dann erst rausgestellt, ich steckte einfach in diesem Schneefeld fest. Also ich bin da kaum herausgekommen, ich hatte mir den Fuß eingeklemmt. Und ich habe da also gerüttelt und getan und ich bin dann auch rausgekommen, also ich schon, aber mein rechter Schuh nicht. So, und der Schuh steckte dann unten so festgeklemmt und ich stand da so auf einem Socken, einem Schuh und dachte, scheiße, ich habe ja nicht mal Ersatzschuhe. Also ich muss diesen Schuh holen, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Dann fing es noch an zu regnen, ich mich da auf den Bauch gelegt und habe dann versucht, diesen Schuh rauszuangeln. Bloß sind meine Beine länger als meine Arme, ich bin an diesen Schuh nicht rangekommen. Und dann hing ich da und durch diese ganzen Bemühungen ist halt ständig da irgendwie Schnee drüber gefallen, dann war der Schuh irgendwie weg. Und ich saß da, also ich hatte Tränen in den Augen, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich an diesem blöden Schuh hier scheitere. Und das war wirklich überall Altschnee, ich konnte auch nicht Zelt aufbauen, ich war völlig ausgesetzt, ich wusste, ich muss jetzt da weg. Und dann habe ich da also den Schnee mit dem Topf rausgeholt, den Schnee da wieder weggepackt. So, und jetzt weiß ich auch, warum alle Turnschuhe oder die meisten Turnschuhe hinten an der Ferse so eine kleine Schlaufe haben. Habe ich mich immer gefragt, mein Leben lang, jetzt weiß ich's. Also ich habe dann irgendwann diese Schlaufe zu fassen geredet und dann ordentlich ziehen und dann hatte ich den Schuh am Wickel und dann ging's eben weiter. Aber also diesen Angstschweiß, den will ich da nicht nochmal erleben. Ne?
Denkst du dann so ein paar Stunden nach so einem Ereignis gelegentlich schon darüber nach, ach ja, lässt sich eigentlich in einem Buch ganz gut verarbeiten, gar nicht so schlecht?
Ja, also ich hatte noch überlegt, ob ich ein Selfie machen soll, wie ich diesen Schuh rausgrabe, aber das war mir dann echt wirklich nicht die Stimmung danach. Also es war wirklich so, da hatte das Gefühl so Kampf ums Überleben, ne? Ja, aber nachher finde ich das immer lustig, ne? Wo ich dann denke, hey, wieder was, also das ist so Type-2-Fun, ne? Währenddessen scheiße, hinterher ganz toll, ne?
Wie ist das denn grundsätzlich, wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand auch für solche extremeren Ereignisse für deine Verhältnisse beim Wandern zurückdenkst? Sind dir die irgendwie wertvoller, intensiver, bereichernder, als wenn du zum Beispiel an den Appalachian Trail denkst? Da war ich jetzt kürzlich übrigens auch mal, einen Tag immerhin, der ja doch etwas geruhsamer sich anschickt.
Och nee, also das ist nicht besser oder schlechter, aber man wächst an den Herausforderungen, sagen wir mal so. Also was ich auf dem Patagonian Trail zum Beispiel total gelernt habe, ich bin ja nicht komplett schwindelfrei, muss ich dazu sagen. Das ist ja in normalen europäischen Wanderwegen jetzt kein Problem, aber da richtig heftig. Also ich hing eigentlich die ganze Zeit an irgendwelchen Steilhängen, wo es irgendwie so ausgewaschene Pferdepfade noch gibt, wo ein Pferd mit 4 Füßen irgendwie drüber kommt. Aber ich mit meinen 1,84 und nicht schwindelfrei irgendwie eher schwierig. Also ich hing dann immer an irgendwelchen Dornbüschen, unter mir mehrere 100 Meter der Abgrund oder irgendwie ein Fluss. Und ich dachte immer, Christine, warum machst du das eigentlich? Aber am Ende bin ich da also echt fast so leichtfüßig wie eine Gämse drüber marschiert. Also da hatte ich dann, oder man brüht dann so ein bisschen ab. Also das war schon so ein gewisser Lerneffekt. Ne?
Also du bist dann auch irgendwann in diesen Wanderflow gekommen. Hat wahrscheinlich etwas länger gedauert als sonst.
Ja, also um jetzt mal vorweg, also nicht immer der Golden Trail so lästere. Am Ende hat es mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich habe halt einfach meine Einstellung ändern müssen. Also ich bin halt normalerweise jemand, der wirklich gerne am Tag seine 30 bis 35 Kilometer läuft und da nicht groß nachdenkt, nicht groß navigiert, sondern einfach gerne so Hörbücher und Podcasts hört und halt so einfach so in Gedanken verloren da rumrennt. Das kannst du auf diesem Trail definitiv nicht machen. Also an jeder Ecke lauert irgendwas und irgendwie ein Problem ist immer. Und ich habe dann halt gelernt, also dass 20 Kilometer da schon echt eine gute Tagesetappe sind. Und wenn es halt mal nicht geht, dann geht's halt mal nicht, dann musst du halt einfach umdrehen. Und das habe ich tatsächlich auf diesem Trail auch einmal gemacht, was für mich sehr ungewöhnlich ist. Aber als ich da wieder an so einem Steilhang stand, wo also irgendwie nicht mal mehr nur noch ein paar Grasbüschel hingen, an denen ich mich hätte festhalten können, und es ging 400 Meter steil runter, wo ich dachte, okay, wenn du da abrutschst, das war's dann einfach. Ich dachte, das ist es mir jetzt nicht wert. Und dann bin ich tatsächlich auch mal auch erhobenen Hauptes umgedreht und muss sagen, das war auch die richtige Entscheidung dann. Ne?
Du hast gerade schon gesagt, du hast jetzt ein paar Herausforderungen beschrieben und hervorgehoben. Gab es bestimmte Höhepunkte?
Also landschaftlich war das einfach grandios. Also man konnte eigentlich seine Kamera hinhalten, wo man wollte. Das waren immer einfach die absoluten Hammerbilder. Also ich bin jetzt da landschaftlich wirklich schwer zu beeindrucken nach so viel Wanderzeit. Aber das Ding war einfach grandios. Also wenn ich mir heute noch die Bilder anschaue, denke ich, Wahnsinn. Also ich will da auch unbedingt wieder hin, muss ich dazu sagen. Ne? Und ganz toll waren halt auch die Begegnungen mit den Leuten. Also
Einheimische oder eher andere Wanderer?
Nee, andere Wanderer gibt's da ja eigentlich nicht.
Das wäre also auch noch so eine Frage gewesen. Jan hieß er, ne?
Ja, Jan, genau.
Er hat diesen Trail erfunden, in Anführungszeichen.
Genau.
Macht das denn jetzt auch jemand? Wird er genutzt?
Ja, das wird also zunehmend populärer. Also mir sind auch ein paar begegnet, aber das ist wirklich ganz, ganz wenig und das ist eher Zufall oder man verabredet sich eben. Aber man trifft halt Siedler dort, die in sogenannten Puestos leben und dort halt das Vieh im Sommer dort auf der Weide halten. Ne?
Also Puesto, so eine ganz einsame Ranch oder wie?
Ja, das, also Ranch ist da zu viel gesagt, das sind einfach so Holzverschläge, wo die da halt wohnen. Und zum Beispiel ganz toll, einen Postero heißen die, dann habe ich dann getroffen, der hatte gerade Besuch von seinen Kindern. Und da kam ich da an, du wirst natürlich dann immer irgendwie eingeladen, ne? Und da wurde ich auf so eine Bank gesetzt, mir wurde Mate-Tee vorgesetzt und dass die kleine Tochter, die war vielleicht so 6, drückte mir dann gleich so eine kleine Ziege in die Hand. Chiki di Bombin hieß diese Ziege. Ne? Und ich dachte, hoffentlich macht die mir jetzt nicht auf die Hose. Ja. Und das war total lieb. Plötzlich saß ich da mit der Ziege im Arm, wo sie sagte, ja, das ist unser Haustier hier und kannst du auch mal halten. Ne? Das war wirklich toll. Und auch sehr schön, was mir nicht klar war, der Weg verläuft an der argentinisch-chilenischen Grenze entlang. Und da gibt es auch sehr viele Outposts von den chilenischen Carabineros, die dort Grenzpatrouille machen. So, die langweilen sich da natürlich ziemlich, also da passiert nicht viel. Den bin ich erst auf dem Pferd begegnet, die sind immer zu 6 und gehen da so auf Patrouille. Und die hatten da eben auch so zwei Posten. Und das war also sehr erheiternd, als ich dann da irgendwie ankam. Die sitzen dann da so in Badelatschen und Shorts da rum und denken, was ist das denn? Also wir dachten beide, wir haben so eine Erscheinung. Ne? Ja. Und dann wirst du da erst zum Essen eingeladen und die sind also total nett, ne? Und dann habe ich die so ganz naiv gefragt, also ich hatte da welche, die hatten irgendwie einen grandios trockenen Humor, ne? Und da habe ich die so gefragt, ja, sag mal, was kontrolliert ihr hier eigentlich? Also hier ist doch niemand. Also geht's jetzt hier, ich dachte so aus europäischen Verhältnissen, das geht hier um Drogenschmuggel oder Geldwäsche, ne? Und dann sagten die, ja, also wenn wir dann so einen einsamen Cowboy finden, ne, dann gucken wir schon nach, was der in den Satteltaschen hat. Und wenn wir da Marihuana finden, dann setzen wir uns alle erstmal hin und rauchen eine. Und ich guckte die wirklich so an, mir klappte der Unterkiefer weg und die haben sich weggeschmissen vor Lachen. Also es war natürlich ein Witz, ne? Also weil die chilenischen Carabineros sind wirklich da sehr, sehr unbestechlich. Und die haben mir dann tatsächlich erzählt, das Hauptproblem ist Viehschmuggel. Also es ist wirklich wie im Wilden Westen. Also weil dann, die suchen eigentlich ihre eigenen diebischen Landsleute, die nämlich über die Grenze gehen und argentinisches Vieh klauen. Und A ist natürlich Viehdiebstahl und B, das argentinische Vieh ist nicht markiert und sie haben Angst, dass da irgendwelche Tierseuchen eingeschleppt werden. Das heißt, deswegen patrouillieren die da an der Grenze so entlang, ne? Mhm. Und die haben sich dann auch immer schön meine Passdaten aufgeschrieben und ich habe gefragt, ja, ich will da gar nicht über die Grenze hin. Nee, sagten die. Also wenn wir dann die Geier über irgendwelchen Knochenkreisen sehen, dann wissen wir wenigstens, wer da jetzt liegt. Dachte ich, danke, ne, ganz super. Ne?
Wie viele Tage sind da auch mal vergangen, bis du jemanden getroffen hast? Gab es auch Abschnitte, die wirklich durch einsame Wildnis geführt haben?
Ja, du, also teilweise siehst du wirklich 2-3 Tage niemanden, außer diese Posteros. Und ich hatte auch, das ist auch noch eine ganz spannende Geschichte, eigentlich ganz tragisch, die aber eigentlich ganz lustig dann ausgegangen ist. Und zwar hatte ich einen wirklich sehr schwierigen Abschnitt. Also da lag ich erstmal in heißen Quellen, war total toll.
Und gab es auch sehr schöne Fotos auf Facebook.
Ja, genau. Das war wirklich, also gerade über nachts da an so heißen Quellen, an keiner ist da, oh, das ist einfach göttlich, ne? Und dann sah ich schon auf der Karte, oh je, das wird jetzt aber irgendwie ziemlich steil hangen, ne? Und ich guckte das aus der Ferne und dachte, das klappt nie. Aber in diesem weichen Lavasand hat man eigentlich sehr guten Tritt. Also ich bin da gut rübergekommen. Und zu meinem großen Erstaunen kam mir plötzlich ein Trupp an 8 Leuten entgegen, ne? Ich dachte, was machen die jetzt hier? Die waren auch nicht gerade sehr freundlich. Und ich sagte, ja, das wird jetzt aber eher so eine schwierige Strecke hier. Sagten sie, ja, wissen wir schon. Aber riecht es jetzt hier irgendwo komisch? Und ich so, nee, also das ist jetzt irgendwie, ja, also Schwefel, ich dachte, die wollen da irgendwie zelten, nee, Sachen sind nicht Schwefel und verschwanden dann, ich dachte, hä, was war das jetzt, ne? Kämpfte mich über den nächsten Pass und sehe dann an so einem einsamen Bergsee eine Frau alleine sitzen. So, das ist schon mal ungewöhnlich, weil da sind sowieso keine Frauen, also keine alleine unterwegs und schon gar keine Frauen, ne? Und die guckte, also die kam mir schon humpelnd, also freudestrahlend entgegen, ne? Und ja, ob sie mit mir absteigen dürfte, sage ich, ja klar, aber warum sitzt du jetzt hier da, ne? Und dann entpuppte sich jetzt auch, entwickelte sich auch die Geschichte dieses Trupps, den ich da getroffen hatte. Sie war Teil eines Suchtrupps, weil vor 10 Tagen dort ein chilenischer Militär, der war auf Urlaub, hat da also Ferien gemacht, der ist spurlos verschwunden, also ganz offensichtlich irgendwo abgestürzt, also so ganz ohne ist das Gelände nicht. Und das war der Suchtrupp. Und die haben deswegen gefragt, ob ich was gerochen hätte, die fragten nach den Verwesungsgeruch der Leiche. Und da habe ich natürlich erstmal ganz betröppelt, wo ich dachte, okay, also mein Instinkt, dass das hier nicht so einfach ist, war dann doch richtig. Und ja, sagte sie, hat sich schon beim Aufstieg verletzt und weil das so eine Militärtruppe ist, also das chilenische Militär hat diese Suchaktion gesteuert, das waren Freiwillige, darf sie nicht alleine absteigen, nicht, dass ihr auch noch was passiert. Aber jetzt wäre ja ich da und vielleicht darf sie ja mit mir zusammen. Also sie würde jetzt mal mit dem Funkgerät nachfragen. Sag ich, okay, frag mal. Ne? Also haben wir uns so einen Platz gesucht, wo sie dann Empfang hatte. Also es war wirklich wie so im Spionagefilm. Ne? Sie irgendwie so, ja, base militar, copy. Und also immer, wie man halt so über Funk spricht. Ne? Und dann sagte sie so, ja, ich habe hier una turista getroffen. Und die fragen so nach, una turista, una mujer, also eine Frau. Und sie so, ja, eine Frau. Da so Schweigen am anderen Ende. Ne? Weil also, dass da jetzt noch eine Frau alleine rumläuft, das konnten sich also diese Militärs so überhaupt nicht vorstellen.
Aber du warst denen ja vorher begegnet, oder habe ich
Nee, ich hatte dem Suchtrupp begegnet. Ja. Das Militär war im Tal, hat den Suchtrupp koordiniert. Mhm. So, also ja, sie hatte also Erlaubnis bekommen, mit mir zusammen darf sie da absteigen. Das Lustige war, die war trotz Verletzung viel schneller als ich. Also sie da wie so ein Wiesel, den runter, ich da kaum hinterher. Und dann kam uns das Militär auch schon tatsächlich entgegen. Und sie sagten dann auch per Funk, ja, wir schicken euch einen Sanitäter. Und die sagte, nein, brauchen wir doch gar nicht. Und hat mir so gestanden, ja, also einer von den Soldaten würde so ziemlich auf sie abfahren, ne? Und wahrscheinlich will der jetzt sich da nur hervortun. Und genauso war es auch. Die wurde dann, obwohl die gar nicht verletzt war, also dann über die Flüsschen drüber getragen. Ich musste natürlich selber gehen. Also mich hätte auch keiner tragen können, so groß ich bin, aber egal. So, und dann kam er da tatsächlich an und dann sind die da mit so einem Militär-LKW da reingerumpelt und fragten mich, ob ich denn jetzt mitfahren wollte. Normalerweise stehe ich ja auf Connecting Footsteps, also ich will ja immer alles gehen, aber das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ne? Ich dachte, jetzt willst du mal ausprobieren, sage ich, ja, wo ist denn hier ein Weg? Und da sagten sie, hier ist kein Weg, wir sind einfach Cross-Country hier mit dem LKW langgefahren. Sag ich, okay, prima, komme ich mit. Sie durfte natürlich vorne sitzen, ne, bei den Soldaten und ich durfte dann hinten auf der Pritsche und das war so eine Höllenfahrt, das ist so unglaublich. Und dann kamen wir halt in diesem Militärlager an und da war ich natürlich dann der Held. Ne? Also ich habe da diese arme Frau da gerettet und die haben mich da alle beglückwünscht. Also das war so ein richtiges Highlight noch.
Und hast dann da übernachtet oder was hat sich dann abgespielt?
Ja, das war mir dann doch ein bisschen zu viel, weil die hatten da also wirklich Generatoren aufgestellt und es war mir auch alles zu laut. Ich habe mich dann da verabschiedet. Nicht, dass ich auch noch einen Verehrer kriege hier. Ne?
Ja, wie lange warst du dann insgesamt unterwegs auf diesem Trail?
Ich war 3 Monate in Chile, also bin dann auch wirklich bis zum letzten Tag da gelaufen, habe gar nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte. Und wie schon gesagt, also am Ende hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Aber ich glaube, ich brauche erstmal ein bisschen eine Erholungszeit, bis ich dann da wieder hinfahren will, das wieder antue in einem der nächsten Jahre.
Und dann würdest du von dort aus weitermachen, bis wohin du gelangt bist, oder?
Ich bin ja quasi jetzt von der Mitte bis in den Norden gelaufen, bis nach Santiago. Und ich würde dann wieder in der Mitte starten und würde dann Richtung Süden gehen und dann eben mit dem Packraft, weil da geht es dann eben nicht mehr über den Landweg, da musst du dann auch mal mit dem Boot fahren.
Gab es irgendwelche neuen Erfahrungen, Learnings, Überraschungen über den Umstand hinaus, den du gerade schon geschildert hast, dich vielleicht mal ein bisschen mehr zu gedulden oder nicht so sehr an deinem Pensum festzuhalten? Im Vergleich zu den vielen, vielen Trails, die du vorher schon gelaufen bist?
Also das Spannende war wirklich diese technische Geschichte, ne? Also ich habe da am Ende Sachen gemacht, wo ich gedacht hätte, das schaffst du nie. Ja. Also wo ich wirklich dann wirklich wie so eine Bergziege über diese Steilhänge gegangen bin. Und ich habe natürlich auch wieder sehr viel Spanisch gelernt. Das war toll. Also diesen Trail kannst du wirklich nur machen, wenn du halt gute Spanischkenntnisse hast. Einfach weil du bist ja sehr viel auf Privatgrund unterwegs und da jetzt nicht immer legal. Und da musst du halt wirklich sehr gut erklären können, was du da jetzt eigentlich gerade tust. Ne?
Welche Eindrücke hattest du über den Trail hinaus von Chile?
Wahnsinnig tolles Land. Also hat mich total begeistert. Also auch wie zufrieden die Leute dort sind, die da in diesen Puestos wohnen. Also ich habe auch einen argentinischen Wanderer getroffen, mit dem ich lange darüber diskutiert habe, weil ich dachte, Mensch, die müssen doch da total arm sein, diese Leute, die da wohnen. Ne? Also die ist da diese Hütten, da sind im Prinzip so ein paar Holzverschläge mit Plastikfolie drüber. Ne? Und ich dachte, und dann siehst du die haben mal keine Zähne mehr im Mund und wie so der eine keine Finger mehr in den Händen. Aber ich dachte, mein Gott, die haben ja kein Gesundheitssystem und nix, ne? Da sagte er, täusch dich mal nicht hier. Die haben hier riesige Herden teilweise, also wirklich mit ein paar 100 Stück Vieh. Wenn die das verkaufen würden, sind die wirklich reich hier. Aber die Leute haben dort ein ganz anderes Verhältnis zu Grund und Boden. Also die wollen da nicht das Optimum an Geld rausholen. Denen geht's wirklich auch darum, also im Sommer in der Natur dort zu wohnen. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also wie die da auch wirklich aus Überzeugung dann nach wie vor diese Viehwirtschaft betreiben.
Das heißt, die verbringen dann im Sommer ein paar Monate in diesen Holzverschlägen, um einfach das Vieh von Weide zu Weide zu führen oder von Grund zu Grund.
Genau.
Und ansonsten im Winter, im Herbst kehren sie dann zurück in irgendwelche Dörfer, regulären Gebäude.
Genau, die haben da ihre Dörfer und haben da auch wirklich richtig richtig schöne Häuser und wohnen da und halt, das ist auch quasi dann ihre Ferien quasi. Ne? Und auch die Carabineros, die ich da getroffen habe, die haben mir auch erzählt, sie melden sich alle freiwillig für diesen Dienst. Das ist für die quasi so wie Urlaub, ne? Also tot gemacht haben sich die da nicht. Die schießen da, also die machen schon da ihre Rundpatrouillengänge, ne? Aber die schießen da Kaninchen, gehen da irgendwie angeln oder kaufen da mal jemand eine Ziege ab, ne? Also die lassen sich das da schon ganz, ganz gut gehen auch.
Ja, du warst auch in Europa wieder unterwegs seit dem letzten Gespräch, das wir hatten. Und zwar auf dem ersten Teil deiner mittlerweile ja schon dritten Europa-Durchquerung. Dieses Mal unter der Überschrift Europa diagonal.
Genau.
Was hat's damit auf sich? Wie ist die Idee dazu entstanden?
Ja, das war eigentlich auch eine, das ist ja so eine typische Christine-Geschichte. Also ich kam zurück aus Chile und dachte so, jetzt schreibst du erstmal das nächste Buch zu Ende und gehst dann irgendwie so im Spätsommer irgendwie los und vielleicht nach Japan oder irgendwas ganz Exotisches. Ne? Und dann sind zwei Sachen passiert, die ich jetzt nicht vorhersehen konnte. Als erstes kam meine beste Freundin an und hat mir erklärt, sie will jetzt heiraten. Das ist natürlich erstmal schön. Und wo ich mich noch viel mehr geehrt gefühlt habe, ich sollte Trauzeugin werden. Da habe ich natürlich gleich Hurra geschrien, weil habe ich noch nie gemacht, wollte ich immer schon. Meine beste Freundin muss ich natürlich da bereitstellen. Und sie hielt sich noch sehr bedeckt mit dem Hochzeitstermin und erst nach Nachfrage stellte sich heraus, sie hat dann also Mitte August geheiratet, also mitten in meiner Wandersaison. So, und was dann auch da erschwerend hinzukam, dann hatte ich mich bei diversen Vortragswettbewerben beworben, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, ja, und die haben mich dann auch alle genommen. Und das war dann auch im September und im Oktober, also alles mitten in meiner Wandersaison. Und damit war mir klar irgendwie, dass mit, also irgendwie Übersee, das klappt nicht, ich kann ja jetzt nicht da ständig irgendwie zurückfliegen. Naja, habe ich mir überlegt, dann machst du halt wieder was in Europa, weil das kann ich dann ja mal schön unterbrechen. Und guckte so schön auf die Karte, weil ich dachte, naja, jetzt hast du schon Europa, Nord, Süd und Ost, West, was könntest du denn jetzt machen? Dachte, prima, jetzt fehlt doch noch diagonal. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und dann nach getreu dem Motto, ich fahre ja immer dahin, wo welches Land gerade pleite ist oder wo es halt eben nicht so gut geht. Dachte ich, Griechenland warst du auch noch nie, ne? Dann war ich auch noch nie in Irland. Dachte ich, prima, das ist es doch, ne? Diagonal Irland, Griechenland. Schon war die Idee geboren. So einfach war das. Und was ja auch toll war, ich musste ja nun zu dieser Hochzeit und ich musste ja auch irgendwann dann von England runter und dachte ich jetzt, ob ich jetzt die Fähre nehme oder ob ich jetzt mal kurz nach Berlin fahre und Trauzeugin bin, dann wieder zurückfahre, ist dann auch egal. Und so war dann die Idee wirklich, es hat 10 Minuten mit Blick auf die Karte gedauert, dann war die Idee Europa diagonal geboren.
Und du hast gerade schon England angesprochen. Dort warst du auch unterwegs und zwar auf dem wunderbaren Coast-to-Coast-Walk von Küste zu Küste. Der ist mir ja bestens bekannt. Ich habe den auch schon gemacht und zum Teil sogar 3-mal in einigen Abschnitten und dann auch ein Buch drüber gemacht. Warum hast du dich für diesen Weg ganz konkret entschieden?
Also ich musste ja nun irgendwie durch England durch. Also die Idee war Irland.
Wohl oder übel.
Wohl oder übel, es lag so im Weg. Also Irland, da gab es den europäischen Fernwanderer WG8, der da durchgeht. Und der geht auch durch England und zwar quer und nicht längs. Das war mir ganz recht, weil längs bin ich schon gelaufen. Also ich bin schon vor Urzeiten, eine meiner ersten europäischen Wanderungen war Lands End of Journey.